Total beglubbt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrhein. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei kompetente Gäste eingeladen. Das eine ist Markus Schulz, den kennt ihr alle bereits, auch aus der letzten Saison. Markus findet man bei Twitter unter dem Handle @schulzi, allerdings nur mit SH, nicht mit SCH. Und ich freue mich, dass du wieder Teil des Podcasts bist. Hallo Markus.
Hallo Felix, hallo liebe Hörer, schön, dass ich wieder dabei bin. Danke euch.
Und zum anderen, ihr müsst es mittlerweile wissen, haben wir ja seit dieser Saison eine Kooperation mit Clubfans United und folglich auch wieder einen Gast von diesen, ja, vom schreibenden Medium quasi. Und das ist niemand geringerer als Flo Zenger. Hallo Florian, dich findet man natürlich auch bei Twitter, @flo_zenger. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Auch dich kennt der gemeine Clubfans United-Fan natürlich sowieso, der gemeine total beklubbt-Hörer ja von der ein oder anderen Ausgabe aus den vergangenen Jahren. Hallo.
Servus, schön mal wieder dabei zu sein.
Ja, wir wollen uns natürlich heute vor allem dem ersten Bundesligaspiel seit Äonen widmen, nämlich dem Auftaktspiel der diesjährigen Saison gegen Hertha BSC. 1-0 hieß es am Ende dann für die Hertha, die ja vielleicht einfach den Tick abgezockter, den Tick erfahrener war. Wir wollen uns das so ein bisschen anschauen, wie es am Ende eben dazu kam, warum der erste FC Nürnberg seine Rückkehr in die Bundesliga ergebnistechnisch zumindest nicht veredeln konnte. Aber anfangen wollen wir wie immer, Florian, mit der Aufstellung im Tor. Das war ja dann klar, nachdem Michael Köllner sich dahingehend geäußert hat, stand wieder Fabian Pretlo in der Viererkette, dann schon der erste Wechsel. Robert Bauer war vielmehr dann eben derjenige, der in der Startelf stand, so wie eben in den zweiten 45 Minuten im Pokal gegen Links, weil Valentini verletzt war, die restliche Viererkette Marc Reiter, Mühl, Leibold. Das war dann letzten Endes aber auch irgendwie so abzusehen, nachdem sich ja nach und nach abzeichnete, dass es für Valentini wohl nicht lang wird.
Ja, das war eigentlich, also mir war es, nachdem ich unter der Woche, also der wohnt ja fast neben mir, ich ihn unter der Woche auch noch mal so ein bisschen gesehen habe und das nicht so rund aussah, was mir eigentlich schon relativ schnell klar, dass es nicht reichen wird. Natürlich versucht man dann immer alles, aber da gibt man dann auch kein Risiko. Also so eine Oberschenkelbeugersehne ist halt dann doch ein bisschen was Komplizierteres. Von daher war dann klar, dass Bauer spielen würde, weit leicht hinsichtlich der Standards ein bisschen Problem, aber ich denke, Valentini oder Bauer da defensiv gestanden ist, hat kein großes Problem.
Dann springen wir ins Mittelfeld. Markus Petrak als einziger Sechser, die Absicherung wie zu erwarten. Davor dann Behrens und Fuchs, das dann vielleicht doch für den einen oder anderen überraschend. Da hat ja wahrscheinlich ja doch der geneigte FCN-Fan vielleicht eher Löwen erwartet, der dann allerdings sich beim Aufwärmen wohl auch so ein bisschen verletzte und deswegen nicht zum Einsatz kam. Auf den Außen dann Sally und für mich tatsächlich sehr überraschend der Neuzugang Kubo.
Ja, fand ich auch ein bisschen überraschend, dass Kubo gleich von Beginn an gespielt hat. War aber wohl der Tatsache geschuldet, dass Srelak von der Grippe irgendwie geschwächt war und Eduard Löwen sich, wie gesagt, beim Warmmachen, glaube ich, noch mal ein bisschen verletzt hat. Und so kam es dann eben dazu, dass Fuchs und Behrens die zentralen Positionen übernommen haben, die 8 und die 10. Und Kubo und Sally dann auf die Außen gewandert sind. Für Sally momentan halt nicht wirklich eine Alternative sonst weiter da. Ich hätte eigentlich, wenn Srelak und Löwen fit gewesen wären, die beiden wirklich erwartet, dass man Kubo noch ein bisschen Eingewöhnungszeit gibt. Aber ich fand so die Aufstellung war eigentlich im Mittelfeld dann die entsprechende Lösung.
Ja, vielleicht dann letzten Endes auch nur die Konsequenz eben aus den verletzungsbedingten Ausfällen. Auf der Bank, Flo, wir wollen natürlich Michael Ishak im Sturm nicht verschweigen, aber das ist ja beinahe selbsterklärend. Flo, auf der Bank dann tatsächlich noch eine Überraschung. Palacios, den konnte man da erwarten, Knöll sicherlich auch, Eras, Löwen, und Tillmann, Martinia im Tor oder für den Torwart und dann aber eben auch Lukas Jäger. Und beim besten Willen, was ist denn da auf einmal passiert, dass wir Lukas Jäger auf der Reservebank des ersten FC Nürnberg sehen?
Es war niemand anders mehr da. Wenn man sich den Kader anschaut, ist es tatsächlich so, also Kevin Godin wäre die andere Alternative gewesen und der hat am Vorabend 90 Minuten in Illertissen gespielt. Das heißt, der fiel weg und dann gibt es einfach niemanden mehr, wenn Valentini verletzt ist, wenn Evan verletzt ist, Lippert und Kerk sowieso. Ja, dann bleibt nur noch Lukas Jäger. Das zeigt dann auch schon, wie dünn das Ganze ist. Und dass eben da durchaus sicherlich noch was passieren wird. Jäger wäre sicherlich nicht auf der Bank gesessen, nee, das wäre jetzt Schwellack nicht krank geworden noch. Aber trotzdem war es natürlich eine große Überraschung, dass derjenige, wo man eigentlich sagt, ja, wenn da jetzt noch ein Angebot kommt, dann lässt man den auch gehen, dann plötzlich da auf der Bank sitzt.
Ja, also die große Auferstehung des Lukas Jäger beim FCN ist eher nicht zu erwarten. Also dünne Personaldecke, Florian hat es angesprochen. Und dann dürfen wir mal gespannt sein, was noch passieren wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 27. August. Ein paar Tage sind also noch Zeit, an denen Andreas Bornemann die ein oder andere Schraube noch drehen kann, was den Kader des FCN anbelangt. Und wir werden dann gleich uns mal so ein bisschen ins Spiel reinschrauben, werden uns die erste Halbzeit des ersten FC Nürnberg bei Hertha BSC angucken. Die Vergangenheit, die stimmte ja durchaus positiv, denn da war der Club ja seit längerer Zeit tatsächlich gegen Hertha immer sehr erfolgreich. Aber der letzte Vergleich eben auch eine ganze Weile her. Und wir bei Total Beklubbt schauen uns dann, wie gesagt, gleich die ersten 45 Minuten an.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Zurück bei Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und bei mir sind immer noch Markus Schulz und Florian Zenger. Markus, lass uns vielleicht, mit der ersten Spielminute anfangen und gar nicht auf den Platz gucken, sondern mal noch ganz schnell in dein Inneres. Lange, lange mussten wir warten. Viel Bart musste bei dir wachsen, bevor es losgehen durfte, wieder in der Bundesliga. Wie gut hat's getan, als dann endlich der Schiedsrichter in die Pfeife geblasen hat, als Tobias Welz das Spiel freigegeben hat und der erste FC Nürnberg wirklich zurück in der ersten Bundesliga war?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich war vor dem Spiel relativ ruhig. Die große Nervosität war nicht da, aber komischerweise mit dem Anpfiff vom Schiedsrichter war die plötzlich von jetzt auf gleich wieder da. Vielleicht ist mir auch da in dem Moment erst richtig bewusst geworden, ist die Mannschaft überhaupt in der Lage, da gegen die Berliner da überhaupt mitzuhalten? Ist der Kader stark genug? Ich wurde ja in der letzten Zeit sehr viel darüber diskutiert, dass noch einige offene Stellen im Kader sind und so weiter. Und ja, aber die ersten Ballkontakte, die haben mich dann eigentlich schon wieder relativ beruhigt, weil ich glaube, in den ersten Minuten war es doch sehr ausgeglichen, fast schon mit dem einen oder anderen Feldvorteil für die Roten.
Ja, Flo, wie hast du diese ersten Minuten wahrgenommen, die der FCN da in der Bundesliga wieder bestritten hat? Ich frage jetzt gar nicht mal nach deinem Inneren. Du wirkst immer so abgeklärt. Wahrscheinlich war da seelenruhig alles. Nein, Spaß beiseite. Wie hast du die ersten Minuten wahrgenommen, die ersten 15, 20 Minuten?
Es war tatsächlich, ging es mir so ähnlich. Ich war vorher, denke ich, nervöser als Markus, aber dann so, als der Ball lief und ich gemerkt habe, Hertha macht eigentlich relativ wenig, war ich verhältnismäßig gelassen und habe mir gedacht, der große Unterschied, den ich eigentlich erwartet hatte, den kann ich jetzt nicht feststellen, auch weil Hertha sehr abwartet.
Ja, es war dann insgesamt so, dass die Partie in den ersten, ja, der ersten Halbzeit größtenteils eher so plätscherte, dass beide sich nach Ballgewinn des Gegners weit in die eigene Hälfte zurückgezogen haben. Die Hertha, Markus, ja auch in einem neuen Spielsystem, da wahrscheinlich erstmal auf Sicherheit bedacht, um erstmal in dieses System reinzufinden. Jetzt das erste Mal ja unter Bundesliga-Bedingungen. Und ja, nichtsdestotrotz gab es so die ein oder andere Situation, wo dem gemeinen FCN-Fan dann ja doch auch mal der Atem stockte, so zum Beispiel in der 21. Minute.
Lass mich überlegen, 21. Minute, das war, glaube ich, Schuss von Lazaro, glaube ich, oder?
Genau, richtig.
Also aus der halbrechten Position. Ja, da haben sie hinten in der Abwehr einfach den Ball nicht so richtig wegklären können. Und Lazaro hat sich dann einfach mal so ein Herz gefasst, der an dem Tag für mein Verständnis sowieso ein relativ gutes Spiel gemacht hat, der Österreicher. Und hat dann so aus knapp 11 Metern einfach mal halbrechte Position abgezogen. Aber Ball ging halt dann auch entsprechend weit drüber. Ich weiß gar nicht, ob das kurz davor war oder kurz danach. Jedenfalls war da auch eine Situation, bei der Fabian Bredlow einmal auch unter einer Flanke so durchgeflogen ist, ne? Bin ich mir jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher, wann das Ganze war.
Das war auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich, dass mal ein hoher Ball kam. Ich glaube, es könnte auch eine Ecke gewesen sein, wo man sich dann so gedacht hat, Strafraumbeherrschung, leidiges Thema immer noch.
Ja, durchaus. Es war ja auch in dem Zeitraum, dass Bauer da in letzter Sekunde quasi zur Ecke erstmal klärte. Ich glaube, daraus ist dann auch diese Lazaro-Situation überhaupt erst entstanden, über die wir gerade, oder die Markus gerade angedeutet hat. Insgesamt muss man aber eigentlich sagen, auch wenn wir jetzt gleich dann übers Tor sprechen werden, Flo, hat der FCN das defensiv in den ersten 45 Minuten ganz ansehnlich gemacht?
Ja, wobei schon auch so war, dass Hertha jetzt nicht so wahnsinnig viel fürs Spiel gemacht hat. Also das ist was sehr auffällig war, was ich nicht so nicht erwartet hatte, weil eben alle über die Umstellung gesprochen hatten. So ein 3-4-3 ist meistens ja ein bisschen ein aktiveres System. Aber die Hertha spielt es unter Dardai weiterhin sehr reaktiv. Und das war dann auch eben in dem Fall so, die haben wenig fürs Spiel gemacht, haben sich irgendwie drauf beschränkt, ab und zu mal so den Ball vorwärts zu tragen, aber es war alles nicht so mit viel Schwung. Der Club hat versucht, so ein bisschen Pressing zu spielen, aber dann auch nicht in letzter Konsequenz, weil man eben auch so ein bisschen Angst hatte, wahrscheinlich dann, dass die Bälle eben dann zu Kalou oder zu Lazaro kommen. Aber es hat insgesamt eigentlich in dieser ganzen Anfangsphase oder eigentlich auch in der gesamten ersten Halbzeit nie so irgendwie das Gefühl vermittelt, dass jetzt da was schief gehen könnte oder dass da großartig Druck aufs Tor kommt. Das Tor ist für Hertha-Fans da wirklich die Ausnahme.
Ja, Markus, lass uns über das Tor, das die Hertha dann erzielt hat, sprechen. Am Ende, ja, hat es, glaube ich, Georg Markreiter schon ganz gut zusammengefasst, als er das als Verkettung von Fehlern bezeichnet hat. Das Ganze wurde dann auch diskutiert, wurde auch vom Videoschiedsrichter überprüft hinsichtlich Offensivfoul von Ibisevic, allerdings nicht so gewertet. Schorsch Markreiter hat es so ein bisschen anders empfunden als derjenige, der da eben gefoult oder eben auch nicht gefoult wurde. Wie hast du dieses Tor in seiner gesamten Entstehung und dann letzten Endes auch ja in seinem ganzen Unglück aus FCN-Sicht wahrgenommen?
Also ich muss sagen, ich habe diese Szene, dass Markreiter überhaupt zu Fall gekommen ist, erstmal gar nicht mitbekommen. Das kam dann alles erst so in der Wiederholung, hat man das dann gesehen. Dass immer im Sprintduell muss ihn, glaube ich, Ibisevic hat hinter ihm gekreuzt den Laufweg und hat ihn da im Sprint dann berührt und da ist Markreiter zu Fall gekommen. Schorsch hat es dann auch ja entsprechend bei Sky nach dem Spiel im Interview gesagt, die gleiche Situation, wenn da der Stürmer fällt, wird faul gepfiffen. In dem Fall wäre wahrscheinlich ein Vorteil gegeben worden. Aber ja, das war eine sehr unglückliche Entscheidung, dass da nicht auf Freistoß für den Club gewertet wurde. Aber dann fing eigentlich erst die gesamte Fehlerkette an. Ball kam raus auf den Flügel, auf Lazaro, der dann direkt an der Torlinie entlang Leibold ein bisschen narrt, hat sich dann vielleicht ein bisschen grün angestellt, Leibold, und Lazaro hat dann eben auch die Ruhe, spielt den Ball nach innen. In dem Moment, als Lazaro an Leibold vorbei ist Lukas Mühl ein Stück aus der Kette rausgerückt, um Richtung Elfmeterpunkt ein bisschen abzusichern, dass der Ball da nicht nach hinten kommt. Dummerweise ist dann Schorsch Markreiter dann auch noch ein Stück rausgerutscht und in seinem Rücken stand dann einfach Ibisevic völligst frei. Der Ball kommt von Lazaro direkt zu Ibisevic und der braucht nur noch einzudrücken. Keine Chance für den Keeper und ja, da war dann das 1-0.
Ja, so kann man das, denke ich, durchaus zusammenfassen. Ich bin ehrlich gesagt gerade am Überlegen, wo ich es gelesen habe, aber komme nicht mehr drauf. Ich meine gelesen zu haben, dass Georg Markreiter sich nach dem Spiel dahingehend geäußert hat, auch dass der Schiedsrichter ihm die Situation nochmal erklärte und meinte, dass das Foul einfach zu weit vor dem Tor stattgefunden hat. Flo, Foul hin oder her, ist es letzten Endes genau das, was dann unterm Strich eben auch bleibt. Markus hat es auch schon angedeutet, die Verkettung dieser ganzen Umstände, die zum Tor führten, die begann eigentlich erst danach und Markreiter hätte ja auch auf dem Posten sein können, wenn er eben sein Positionsspiel da richtig ausgewertet hatte. Also dieses Foul lag ja doch ein ganzes Stück vor dem eigentlichen Treffer.
Also das ist die Begründung, warum man es per Videoschiedsrichter oder per Videoassistent nicht mehr zurücknehmen kann. Da hat ausnahmsweise auch der Videoschiedsrichter an dem Spieltag ganz gut funktioniert. Einfach weil es anhand der Regeln klar festgelegt ist, das ist zu weit weg. Das ist nicht mehr entscheidend. Ich denke schon, dass es einen Einfluss auf die Abwehrorganisation hatte, weil Markreiter liegt und sich alle kurz dahin orientieren. Und dann sieht man ja auch im Passspiel oder also beim Pass auf Lazaro ist es ja schon so, dass das Kubo und Fuchs schon auch nicht so wahnsinnig viel Zugriff finden. Dann, also für mich der Hauptfehler trotzdem bei Leibold, weil der halt einfach den Zweikampf verliert, weil er die Außenbahn aufmacht und dann eben diese Verkettung in der Mitte dann auch noch, dass Mühl eigentlich das Richtige macht, nämlich den Passweg zum 16er zuzustellen, eigentlich im Vertrauen darauf, dass die Verteidiger hinter ihm dann den Schritt in die andere Richtung machen und den Passweg vors Tor zustellen. Das macht Markreiter aber nicht. Bauer macht dann auch noch nichts, sondern steht halt da, wo er aufgrund des Aufreihens der Viererkette stehen muss, nämlich am langen Pfosten. Aber normalerweise kann der auch noch ein Stück Richtung Ibisevic gehen, dass der nicht so frei zum Schuss kommt. Einfach eine Verkettung, wie Markreiter das richtig genannt hat. Aber auch so ein bisschen, eben Lehrgeld für die Bundesliga. So Szenen werden halt in der zweiten Liga nicht immer sofort bestraft, aber in der ersten Liga steht da halt ein Ibisevic genau da, wo er stehen muss und das Ding ist drin.
Ja, Lehrgeld trifft es dann unterm Strich wohl ganz gut, insbesondere wenn man das Zweikampfverhalten dann von Leibold da auch anguckt, der sich da ja letzten Endes einfach so ein bisschen schuljungenmäßig zur Seite drücken lässt. Am Ende steht auf jeden Fall das 1-0 für die Hertha. Mal wieder ein Treffer von Ibisevic gegen den ersten FC Nürnberg. Wir haben jetzt über das Defensivverhalten des Clubs in den ersten 45 Minuten schon relativ ausführlich gesprochen. Lass uns mal noch kurz auf die Offensive blicken. Flo, du hast vorhin schon mal angedeutet, man war da so ein bisschen bemüht. Richtig viel Zählbares sprang aber leider nicht dabei heraus.
Ja, also bemühen, das Schlimmste, was man sagen kann, er war stets bemüht. So ähnlich ist es dann auch. Also es war schon so ein bisschen so der Versuch, da gab es auch immer mal wieder Ansätze. Es gab eine Szene, da also die einzig positive von Szene von Salih im ganzen Spiel, wo er Bauer am rechten Flügel freispielt, wo der aber dann keine Flanke reinbringt. In einer anderen Szene spielt Fuchs Petrak schön frei, der kommt aber dann nicht zum Abschluss, sondern sucht nochmal irgendwie den Passweg und dann ist die Chance auch vorbei. Also es waren so gewisse Ansätze, das war bis so 20 Meter vorm Tor, 25 Meter vorm Tor, auch wenig Druck von Hertha und dann so bis zum 16er kam man noch ganz gut durch, aber ab da war dann eigentlich Schluss. Also eine wirklich gefährliche Situation vom Club in der ersten Halbzeit gab es eigentlich gar nicht. Da waren so ein paar Annäherungen, ein Schuss von Kubo, den Niarstein ohne Probleme aufnimmt, aber es war nicht viel und das war dann auch so ein bisschen die Krux, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch noch in der zweiten, dass halt die Chancenkreierung so ein bisschen mangelhaft war, weil halt wenig in der Hinsicht passiert ist.
Markus, auch wenn wir damit jetzt schon so ein Stück vorgreifen auf das Spielfazit, aber war es letzten Endes ja wohl genau das, was man vor dem Spiel befürchten musste, dass man da womöglich eben offensiv zu wenig Kreativität im Kader hat, dass da ja gegen eine gestandene Bundesliga-Abwehr Umstellung hin oder her bei der Hertha womöglich einfach zu wenig Esprit da sein könnte, um es vielleicht mal so zu formulieren.
Ja, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, ne? Also auf der einen Seite, ja, klar, es war zu wenig. Auf der anderen Seite, es hat Srelak gefehlt. Kubo hat jetzt, glaube ich, 5-6 Mal mit der Mannschaft trainiert, war noch dazu auf dem Flügel, obwohl er ja eigentlich ein Spieler ist, der sich in der Zentrale deutlich wohler fühlt. Salih hat wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. Bei Hanno Behrens hat man auch gemerkt, er hat schon gehörig Respekt vor der ganzen Geschichte gehabt. Am befreitesten hat mir eigentlich so in der Offensive immer noch Fuchs gefallen. Aber klar, es war halt einfach zu wenig. Und ich würde auch sagen, mit etwas mehr Mut wäre mit Sicherheit noch mehr drin gewesen. Aber kannst du halt jetzt schlecht von solchen Spielern erwarten. Gerade wie jetzt Fuchs zum Beispiel, der halt der Jüngste jetzt in dem Fall ist, den ich da jetzt mal rausnehme. Erstes Bundesligaspiel, ich meine, er hat ja nicht mal in der zweiten Liga zum erweiterten Stamm eigentlich gehört. Und jetzt steht er plötzlich vor 55.000 Zuschauern in Berlin im Olympiastadion und spielt von Beginn an. Kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass er da alle ein bisschen die Hosen voll gehabt haben.
Ja, die Welt gehört den Mutigen oder vielleicht manchmal auch nur 3 Punkte. In der zweiten Halbzeit kam der FCN dann durchaus nochmal ins Spiel, hat sich da dann auch ganz ansehnlich präsentiert. Michael Ishak, das können wir, denke ich, problemlos vorwegnehmen, scheiterte dann an Jahrstein und so blieben dann eben alle 3 Punkte in Berlin. Was in den zweiten 45 Minuten noch auffällig war, das hört ihr hier gleich bei Total Bekloppt.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1:0 stand es nach den ersten 45 Minuten bei der Bundesliga-Rückkehr des ersten FC Nürnberg. Ibisevic traf nach 27 Zeigerumdrehungen, nachdem der erste FC Nürnberg ja genau einmal kollektiv komplett die Zuordnung verloren hatte in der Defensive. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass offensiv wenig ging. In der zweiten Halbzeit, da wurde das ein wenig besser und darüber möchte ich mich jetzt mit Markus Schulz und mit Florian Zenger unterhalten. Flo, es war so, dass erstmal die erste Aktion wieder, wenn ich mich richtig erinnere, der Hertha gehörte, aber dann kam der FCN langsam aber sicher ins Spiel. Das lag aber auch daran, dass Hertha dann ein bisschen unverständlich für viele und wahrscheinlich auch für Pal Dardai immer passiver wurde und den FCN dann ja ein Stück weit auch spielen ließ.
Ja, also wobei die Hertha ja eigentlich meistens so spielt, dass sie dann nach nachdem sie mal in Führung geht, wenn sie in Führung geht, dann oft eigentlich nur noch auf den Konter wartet und guckt, was passiert. Mir als Trainer würde das nie gefallen, weil ich immer der Meinung bin, 1-0 ist schon sehr gefährlich, dann lieber aktiv aufs Zweite spielen. Da gibt es auch genug Untersuchungen, dass das sinnvoll ist. Aber es war dann schon so, dass die Hertha eigentlich wirklich nur noch drauf gewartet hat, naja, jetzt schauen wir irgendwie, irgendwann gibt es einen Fehler im Aufbau und dann machen wir unser Ding. Das hat der Club relativ gut gemacht. Da gab es eigentlich wenig so Situationen, wo sie jetzt zum Konter eingeladen haben. Andererseits kam eben das Problem, das sie in der zweiten Liga ja auch schon hatten. Wenn sie mal das Spiel selber machen müssen, ist es wirklich schwierig.
Ja, genau das Problem, das ich ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hatte. Der erste FC Nürnberg ist nicht unbedingt dafür bekannt, trotz vieler geschossener Tore auch in der letzten Zweitligasaison, gegen tiefstehende Mannschaften dann besonders kreativ zu sein, Markus. Es gab dann nichtsdestotrotz relativ früh in der zweiten Halbzeit auch die Chance durch Kubo. Da parierte dann Jahrstein aus spitzem Winkel vielleicht doch auch etwas überraschende Chance. Später kam dann Sally vom Platz, dafür kam Palacios drauf. Mehr als nur nachvollziehbar. Ich denke, da gibt es keinen FCN-Fan, der da widersprechen wird. Und nichtsdestotrotz war das Spielgeschehen mehr oder minder dann immer wieder das Gleiche. Der erste FC Nürnberg versucht, die Hertha macht nicht mehr als nötig. Hast du das Spiel da bis zur Mitte der zweiten Halbzeit gesehen? Wie hast du... was hast du dir vom ersten FC Nürnberg erhofft? Hast du tatsächlich an den Ausgleich oder an den potenziellen Ausgleich geglaubt?
Also drauf gehofft auf jeden Fall. So wirklich die Ansätze, dass sich da eine Chance dann rausspielen lässt, die habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Es wurde dann zwar vorne ein bisschen... bewegter, nachdem Palacios dann für Sally kam. Ishak hing dann auch nicht mehr ganz so sehr in der Luft. Er hatte dann auch einen Schuss, der dann abgeblockt wurde. Also es waren dann schon auch mehr Versuche dann da. Gehofft hatte ich eigentlich, dass man irgendwie mal gefährlich irgendwie an Standards rankommen. Ich meine, die waren letzte Saison bei uns eine richtige Waffe. Problem an der Geschichte war, die Standards so aus dem Halbfeld oder Ecken haben sich am Samstag dann Leibold und Bauer geteilt. Aber es kam halt keine Flanke oder kein Freistoß und keine Ecke annähernd so gefährlich wie die Standard-Enrico-Valentini-Variante. Und von daher, so mit zunehmender Spieldauer hat die Hertha dann auch immer souveräner hinten drin gestanden noch. Und da ist die Hoffnung bei mir dann schon ein bisschen zurückgegangen.
Flo, das Ganze lässt sich in den letzten 20 Minuten gefühlt auch auf zwei Situationen dann noch runterbrechen, die noch nennenswert, erzählenswert sind. Die eine fand in der 69. Minute statt, da hatte Ishak die Volleyabnahme, aber das ist, wenn man das nett umschreibt, eine Halbchance. Geht dann doch sehr deutlich auch am Kasten von Jahrstein vorbei und dann gab es die Situation, über die vor allen Dingen Michael Ishak lange, lange nachgedacht hat in der 85. Minute. Handspiel von der Hertha und daraufhin dann eben Handelfmeter für den FCN in der 85. Minute. Und das sind eben diese Situationen, über die vor der Saison lang und breit geredet wurde und über die jetzt vor allen Dingen hinterher natürlich auch viel geredet wird. Die Chancen auf dem Silbertablett, die du letzten Endes dann veredeln musst, als Michael Ishak antrat, war Hanno Behrens, der ja sonst die Elfmeter schießt, nicht mehr auf dem Feld, der musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Michael Ishak hat sich ein Herz gefasst, hat dann auch gesagt, er hat zu viel nachgedacht aufgrund der Überprüfung durch den Videoschiedsrichter und dann muss man eben sagen, am Ende kam ein Elfmeter dabei raus, der, wenn der Torhüter in die andere Ecke springt, als souverän verwandelt gilt, aber wenn er eben die Ecke ahnt, dann eben nicht drin ist.
Ja, also ich wollte auch gerade sagen, also er hatte eben so viel Zeit, darüber nachzudenken, dass ich mir schon überlegt habe, dass es da in der Situation fast sinnvoller wäre, wenn dann plötzlich ein anderer hingeht und sagt, da, ich schieße jetzt, weil eben diese 3 Minuten oder so, die er dann am Ende nachschauen musste, wo ich auch sage, eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist es nicht, da müsste sich Köln eigentlich gar nicht melden. Das war dann einfach zu lang und dann war er auch noch wirklich nicht geschossen. Also man kann auch, wenn man lang drüber nachdenkt, noch mehr und noch besser schießen. Aber es ist, wie du sagst, es ist so eine Situation, die muss man dann eben als Abstiegskandidat nutzen. Und dann muss man eben das Ding auch reinmachen. Egal wie dämlich der Elfmeter in der Entstehung ist, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Also das ist einer nach der gängigen Regelauslegung, aber es ist schon doofer. Aber es war letztlich auch so fast die einzige Chance. Es gibt noch eine Situation ganz spät, wo Palacios einen schönen Ball auf Knöll spielt, aber den ihm dann verspringt, wenn der ihn besser annimmt, wird vielleicht auch nochmal was draus entstehen, aber es sind eher so Situationen, die eben in der Entstehung noch daneben gehen, weniger die zum Abschluss kommen. Was soll ich sagen, ist schwierig.
Ja, Markus, unterm Strich bleibt dann, quasi kein Punktgewinn für den ersten FC Nürnberg. Das war die große Chance, doch noch einen Punkt zu entführen. Wenn dann da eben ein 1-1 am Ende rausspringt, dann sagen alle, ist gar nicht so unverdient, weil die Hertha auch einfach zu wenig für das Spiel getan hat in den zweiten 45 Minuten. So kann sich, und Flo hat es angedeutet, der FCN aber eben auch nicht beklagen, denn wenn man ganz ehrlich ist, war das die einzig nennenswerte Chance, die der erste FC Nürnberg sich über 90 Minuten in Anführungsstrichen erspielt hat, sofern man das bei einem Handelfmeter dann überhaupt behaupten kann. Und man muss dann sagen, okay, das war Lehrgeld beim Gegentor und ansonsten eben auch Lehrgeld, was es heißt, wie spiele ich gegen eine Bundesliga-Defensive. Und das muss man dann wohl unterm Strich da mitnehmen.
Ja, ich hab auch noch was anderes für mich mitgenommen, nämlich die Tatsache, dass ich hatte vorher, wie gesagt, auch ein bisschen so die Angst, Hertha ist doch recht ambitioniert, auch wenn sie vor der Saison ein paar Spieler verloren hat aus dem Stamm, aber im Prinzip eine relativ junge, hungrige Mannschaft. Und wenn die aufdrehen und wir einen schlechten Tag haben, dann hätte ich der Hertha das auch mal zugetraut, dass sie uns da mal so richtig vom Platz fegen. Aber es war gefühlt überhaupt nicht so. Ich saß auch eher so, dass wir in der zweiten Halbzeit das Spiel eigentlich bestimmt haben. Wenn wir auch nicht zu wirklich guten Chancen gekommen sind, aber so haben sie doch gezeigt, dass sie mithalten können. Und klar, es ist ärgerlich, wenn die Elfmeterchance nicht reingemacht wird. Es wäre ein leichter Punkt gewesen. Aber es ist jetzt nichts, wo man den Kopf hängen lassen muss. Ich glaube, auf der Leistung kann man aufbauen. Vielleicht kommen ja noch so ein oder zwei Spieler bis zum Ende der Transferperiode, die uns da ein bisschen weiterhelfen können. Verletzten kommen auch irgendwann wieder zurück. Irgendwann vielleicht auch Sebastian Kerk wieder in Topform. Und gerade so Spieler wie Kerk sind dann halt schon auch Spieler, die dann mal den Unterschied ausmachen können oder durch ein, zwei gelungene Aktionen dann einfach entsprechende Szenen dann rausspielen können, die dann zu Torchancen führen. Und von daher, bin ich eigentlich auch nach dieser 1-0-Niederlage jetzt noch relativ entspannt.
Ja, dann nehmen wir das erstmal als Schlusswort für die zweiten 45 Minuten. Wir wollen uns jetzt im Anschluss nochmal kurz so ein bisschen das ein oder andere, taktische Mittel des ersten FC Nürnberg anschauen, natürlich auch ein bisschen auf Statistiken gucken, denn der erste FC Nürnberg unterlag in der wichtigsten Statistik im Fußball, nämlich den Toren, hat aber ansonsten zumindest rein statistisch gesehen gar kein so schlechtes Spiel gemacht, könnte man denken. Und wenn wir Florian Zenger von Clubfans United schon bei uns haben, müssen wir natürlich da mal ein bisschen drauf blicken. An dieser Stelle auch schon mal der Hinweis auf seine Analyse, findet ihr auch bei uns in den Shownotes, durchaus lesenswert, wer sich da noch ein bisschen näher damit befassen möchte und es noch nicht getan hat. Das auf jeden Fall Fall hier gleich noch auf meinsportradio.de und dann sprechen wir natürlich auch noch so mal ein bisschen darüber, was Markus gerade schon angedeutet hat. Was ist denn nun Status Quo beim 1. FC Nürnberg? Eher Grund zur Sorge oder doch eher Grund zur Hoffnung?
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas Thies.
Der 1. FC Nürnberg verliert mit 1:0 bei Hertha BSC. Nichtsdestotrotz scheint gar nicht alles so sehr am Argen zu liegen, wie es von vielen herbeigeredet wurde vor dem Anpfiff, beziehungsweise wie es herbeigeschrieben wurde teilweise auch schon. Mein Name ist Felix Amrain und bei mir sind immer noch Markus Schulz und Florian Zenger. Wir wollen uns nun ein bisschen mal anschauen, wie der 1. FC Nürnberg denn auf dem Platz in taktischer Hinsicht oder in Formationshinsicht agiert hat. Und Flo, da gebe ich das Wort dann direkt mal an dich weiter. Am Anfang, im Prinzip im zu erwartenden 4-1-4-1 oder 4-3-3, das ist ja immer so ein bisschen nach Gusto aufzuschreiben, wie man das gerne hätte, ist soweit so bekannt und da muss man, glaube ich, gerade in den ersten 45 Minuten gar nichts groß erzählen, denn das ist man vom 1. FC Nürnberg besonders aus der letzten Saison eigentlich größtenteils gewohnt. Was dann aber in den zweiten 45 Minuten mitunter passierte, das ist doch den ein oder anderen Satz wert.
Ja, also im Prinzip ist es schon so, dass es, also ich würde jetzt für das ganze Spiel dazu neigen zu sagen, es war eher ein 4-3-3, weil am Anfang Kubo und Sully eben doch eher weiter vorne waren. Aber das ist wirklich letztlich wahrscheinlich eher eine akademische Spielerei als sonst etwas. In der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich so, also am Anfang gab es noch einen positionsgetreuen Wechsel, also Palacios für Sully, mit dem Unterschied, dass dann Behrens und Fuchs die Seiten getauscht haben. Interessant ist es dann eigentlich erst später geworden, als dann auch noch Knöll reinkam, weil dann plötzlich eben Ishak auf den mehr oder weniger auf den Flügel, aber nicht ganz auf den Flügel rausgerückt ist und Kubo dann in die Zentrale. Und ab dem Moment fand ich meine, das war nur so eine knappe Viertelstunde, aber fand ich doch deutlich sichtbar, da fühlt er sich wohl, da hat er dann auch so seine Ideen, die am Samstag noch nicht so funktioniert haben, wie sie wahrscheinlich können, aber also ich glaube, er fühlt sich da schon deutlich wohler. Ganz spannend war dann so die Schlussphase ab der Einwechslung von Eras, wo man dann quasi, also man würde es wahrscheinlich als 3-4-3 notieren, aber da hatte man dann eine Dreierkette mit Leibold, Mühl und Petrak und vorne drin plötzlich Eras und Markreiter, die hoch angespielt werden sollten und dann den Ball in die Mitte legen sollten zu Ishak. Das hat aber auch nicht so wahnsinnig funktioniert. Aber es waren ganz interessante Spielereien, wo man dann gesehen hat, naja, hinten raus versucht er eben dann doch nochmal mit der Brechstange was zu erzielen. Es war nur eigentlich in Sachen Abschlüssen fast nichts zu.
Markus, wenn du dir das anguckst, inwiefern stimmt dich das auch zuversichtlich, dass Michael Kölner halt für solche Situationen einen Plan B in der Tasche hat, der den Gegner auch mal überraschen kann?
Ja, es ist zuversichtlich auf jeden Fall. Weil Kölner halt auch in der Zeit, in der er jetzt Cheftrainer ist, auch wirklich gezeigt hat, dass er die Mannschaft sowohl vom taktischen Verständnis als auch vom spielerischen entsprechend weitergebracht hat. Die Jungs können relativ schnell vom einen aufs andere System umstellen, auch wenn jetzt jeder sagt, das 4-1-4-1 ist das, was am besten funktioniert. Aber es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, was macht der Gegner. Und dann jetzt plötzlich ein ganz kruder Systemwechsel, der kann den Gegner dann vielleicht doch mal irgendwie überrumpeln. Und ich lasse mich da sehr gerne überraschen. Alles ist, denke ich, besser als so, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Hoch und weit bringt Sicherheit und dann hoffen, dass man vorne irgendeinen zweiten Ball kriegt und den dann irgendwie reinmacht. ich glaube, da ist Kölner noch für die ein oder andere Überraschung dann schon gut.
Ja, Spitzezungen könnten jetzt behaupten, dafür fehlt dem ersten FC Nürnberg ein Guido Burgstaller, der jetzt bei Schalke für dieses Spielsystem gesorgt hat. Aber das wollen wir natürlich nicht behaupten. Ja, durchaus also interessante Ansätze, die Michael Kölner dann in der Schlussphase oder in der Phase nach dem Wechsel von Hanno Behrens oder der Auswechslung von Hanno Behrens da aufs Feld gebracht hat. Mal gucken, wie oft wir sowas dann in dieser Saison noch sehen werden. Wir müssen natürlich auch mal ganz kurz auf einen einzelnen Spieler eingehen, denn Florian, Edgar Salli, da war viel die Rede vor der Saison auch, ob ihm die erste Liga nun mehr entgegenkommt als die zweite und ja, pipapo, was nicht alles geredet und geschrieben wurde. Das erste Erstligaspiel von Edgar Salli liefert leider Gottes nicht mal ansatzweise irgendwie Grund zur Hoffnung.
Nee, also das ist wirklich auch jemand, wo man sagt, man kann echt suchen und manchmal findet man ja auch in der Statistik was, wo man sagt, naja, da hat man einen Spieler, tut man dem Spieler ein bisschen Unrecht. Bei Salli ist es leider überhaupt nicht der Fall. Ich habe es mir extra rausgeschrieben, weil es so vernichtend ist. Kein Torschuss, kein gewonnener Zweikampf auf seiner Seite, ein einziger Offensiv-Zweikampf, der, wenn man sich das Scouting-Video dann anguckt, auch darin besteht, dass er gleich im Anschluss den Ball verliert. Keine Flanke geschlagen, kein Dribbling-Versuch, kein raumgewinnender Lauf, kein Pass in den Strafraum, kein Pass ins letzte Drittel, ein einziger Vorwärtspass, das ist der besagte Pass Bauer, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, dazu kein gewonnener Defensiv-Zweikampf, kein Ball abgefangen, insgesamt dann auch noch keinen Ball geklärt, dreimal gefoult, also es stimmte wirklich gar nichts. Und das ist, was selten ist, dass ich bei einem Spieler dann auch so hart bin und sage, ja, dem muss ich dann eigentlich auch die Note 6, so wie es die Bildzeitung und die NZ getan hat, geben, weil einfach überhaupt nichts gepasst hat. Klar, das kann ein einzelnes Spiel sein und es kann anders sein, aber es war ja in der zweiten Liga auch, dass er so Spiele nicht so extrem, aber so Spiele hatte, wo er auch gar nicht eingebunden war, er ist auch nur achtmal angespielt.
Ja, lediglich der Kicker hat es ein bisschen besser gemeint mit Edgar Salli, der hat ihm eine 5 gegeben. Zu meiner Überraschung ist dann auch Tim Leibold mit einer 5 abgestraft worden, was dann, ja, der sicherlich keinen guten Tag hatte, aber angesichts der Leistung von Edgar Salli und Florian hat es ja gerade aufgezählt, was dann da eben alles ja kam oder eben auch nicht kam, vielleicht schon fast ein Stück weit Ungerechtigkeit grenzt. Ja, Edgar Salli, womöglich der große Verlierer des Bundesliga-Auftakts des ersten FC Nürnberg, angesichts mangelnder Alternativen, womöglich dann trotzdem noch ein Mann für das Mainz-Spiel. Wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen noch auf weitere Statistiken gucken. Markus, wie ernüchternd ist das eigentlich, wenn man gefühlt als Fan auf die Statistik blickt und dann da sieht, okay, effektiv war der FCN in mehr oder minder allen Statistiken besser, aber am Ende verlierst du eben 1-0 und das ist die im Fußball ja dann doch alles entscheidende Statistik.
Ja, ganz kurz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast und entsprechend positiv für dich selber auslegen kannst. Flo hat's ja in seinem Artikel auch geschrieben, wir haben die zweitmeisten Pässe ins letzte Spielfelddrittel gebracht, nur der FC Bayern hat noch einen mehr gehabt, hatten dafür aber halt auch die zweitschlechteste Passquote in dem Bereich. Es war keine einzige Abseitsstellung. Niemand in der Bundesliga hat so viele Pässe gespielt wie Georg Markreiter. Niemand hat so viele Torschüsse abgegeben wie Michael Ischak. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, wir hatten 50-45% Ballbesitz. Ja, es ist halt so ein typisches Spiel, das zeigt, dass Statistiken teilweise halt doch ad absurdum geführt werden, wenn man sich das Ergebnis dann anschaut. Und das war halt dann leider so, dass das die Statistik war, wo wir schlecht ausgesehen haben und aufgrund dessen keinen Punkt mitnehmen.
Flo, die von Markus aufgezählten Statistiken, kann man die womöglich auch einfach als Grundlage nehmen, dass man sagt, okay, das zeigt eben auch die Probleme des ersten FC Nürnberg auf, nämlich, dass das Spiel offensiv von den Abschlussqualitäten Michael Ischaks abhängig ist, dass es aber eben auch zeigt, keine Abseitsstellung, sehr, sehr viele Pässe ausgehend von den Innenverteidigern, Lukas Mühl mit 86 Pässen ja auf Rang 3, dass das Spiel sehr weit von des Gegners Strafraum quasi weg war und dass man deswegen natürlich auch nicht mal in diese engen Situationen kam, die dann zur Abseitssituation führen, ist das letzten Endes was man da rauslesen kann oder dass die Statistik letzten Endes dieses Gefühl auch untermauert?
Ich denke, die Interpretation der Zahlen war jetzt sehr gelungen. Also so hätte ich das jetzt auch beschrieben. Also wenn man dann noch so andere Faktoren, die ich auch rausgesucht habe, dazu nimmt, also 9 Flanken, keine kommt an, nur 10 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Die einzigen, die schlechter waren, war Hoffenheim mit 4. Da sieht man dann genau, wo das Problem ist. Die Pässe werden hinten rumgespielt, der Abschlüsse werden auf Ishak verlagert, man kommt schwer ins letzte Drittel, man kommt noch schwerer in den Strafraum, das sind alles so Sachen. Und dann, wenn man dann noch dazu nimmt, man hat mehr Ballbesitz als der Gegner, man läuft mehr als der Gegner, da merkt man dann schon, ja, man kann dann fast, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, auch erahnen, wie es abgelaufen ist, nämlich Führung in der ersten Halbzeit, und dann verlässt sich Hertha halt darauf, dass sie defensiv so gut stehen. Letztlich ist es nur eine Beschreibung oder eine gute Beschreibung dessen, was da dann auch passiert ist, die aber durchaus die Probleme des FCN ja unterstreicht, also gerade wenn man jetzt so Geschichten wie viele Pässe von den Innenverteidigern oder eben schlechte Passquote ins letzte Drittel.
27. August 2018 rahme ich mir ein. Florian Zenger hat mich gelobt dafür, wie ich Statistiken interpretiere. Sehr gut. Spaß beiseite. Über eine Statistik möchten wir vielleicht noch ganz kurz reden oder einfach mal damit diese oft zitierte, aber dann eben auch mitunter falsch interpretierte Statistik ein bisschen bekannter wird. Expected Goals sind in den letzten Jahren ein großes Ding irgendwie geworden, geben eben einen Hinweis darauf, was der Spielverlauf an Toren für den jeweiligen Verein erwarten ließ. Und Flo, die Expected Goals waren bei diesem Spiel deutlich auf Seiten des ersten FC Nürnberg. Die reell geschossenen Tore, die haben wir jetzt mehrfach angesprochen, nämlich genau eins, und das hat die Hertha geschossen. Wie kommt es, dass der erste FC Nürnberg in dieser Statistik, die ja eigentlich versucht, schon verschiedene Faktoren einzubeziehen und eben nicht nur stumpf irgendwie eine Anzahl an Torschüssen abbildet, in dem Fall so daneben liegt?
Der Grund, warum die Expected Goals den Club vorne sehen, ist vor allem der Elfmeter. Der Elfmeter wird je nach Anbieter mit 0,75 Toren bis 0,8 Toren berechnet. Das heißt, man geht davon aus, dass in 75% bis 80% der Fällen ein Elfmeter drin ist. Und das wird dann eben zu den anderen Werten der anderen Schüsse dazugezählt. Und dann ist der Club plötzlich vorne bei den Expected Goals. Zum Teil, also Y-Scout hat das Ganze bei 0,89 zu 1,62 recht deutlich. Die anderen Anbieter haben es ein bisschen ausgeglichener. Aber wenn man den Elfmeter rausnimmt, dann kommt ungefähr ein Unentschieden eigentlich raus. Es gibt auch Anbieter, wenn man sich umguckt, die den Elfmeter rausnehmen und den Klammern dazu setzen. Es gibt den Spielverlauf ein bisschen besser wieder, nämlich dass eigentlich wenig gute Chancen des FCN da waren.
Also haben wir heute alle noch was gelernt. Lasst uns abschließend kurz darauf blicken, was der erste FC Nürnberg jetzt bis zum nächsten Samstag lernen kann, lernen muss. Denn dann ist das erste Heimspiel ja vor der Brust. Der erste FSV Mainz 05 ist dann zu Gast. Die haben ihren Auftakt gewonnen, 1-0. Der Club hat 1-0 verloren. Was muss passieren, Markus, deiner Meinung nach, dass der erste FC Nürnberg dieses Mal besser abschneidet? Und allseits beliebte Kategorie, wie wird das Spiel am Ende ausgehen?
Also erstmal, was muss besser werden? Einfach mutiger auftreten, ein bisschen mehr riskieren, vielleicht versuchen, das Spiel ein bisschen schneller zu machen, in gefährliche Situationen kommen, schauen, dass ich möglichst die ein oder andere Standardsituation mir erarbeiten kann. Ja, und dann einfach versuchen, das Runde ins Eckige zu bringen. Ich weiß, Phrasenschwein wartet hier schon auf Fütterung, aber so einfach ist es. Und ich glaube, so Spiele wie gegen Mainz, das sind halt Spiele gegen Mannschaften, die mit uns da über 34 Spieltage eher im unteren Drittel in unserer Nachbarschaft sein werden. Und das sind halt Spiele, die müssen wir dann gewinnen. Und wenn du von mir jetzt gleich einen Tipp hören möchtest, ich sag, dass wir 2-0 gewinnen.
Also der Franken-Pessimismus ist noch nicht vollends zurück. gucken wir mal und hoffen auf jeden Fall, dass du recht hast. Flo, was ist deine Meinung? Was muss der erste FC Nürnberg primär besser machen, damit es dieses Mal erfolgreicher für ihn ausgehen kann?
Bessere Torchancen kreieren, logischerweise. Vielleicht auch, ja, jetzt gleich noch, sobald wir hier von der Sendung gehen, zwei offensive Außenspieler verpflichten und die am Samstag schon auf den Platz stellen. Das würde mir auch persönlich nochmal einen Schwung geben, zu sagen, das wird was. Ansonsten, jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass das Personal, das jetzt da ist, das ist, was am Samstag spielt, dann würde ich persönlich ganz gern Julia Kubo in der Mitte sehen und wenn hier außen jemand anders, auch weil er dann eben in die Räume hinter Mikael Ishak besser reinkommt und dann eben auch mal vielleicht Chancen besser kreieren kann als von der Seite, wo man schon gemerkt hat, taugt ihm nicht so ganz, das hat er auch selten gespielt, also er spielt normalerweise gerade in Peking ganz oft so einen klassischen Zehner gespielt, den wir jetzt nicht haben, aber trotzdem wahrscheinlich eher in der Zentrale. Also das Anliegen von mir, wo ich denke, dass sich dadurch vielleicht was entwickeln könnte, wenn ihr eben in die Zentrale geht und von dort aus das Spiel so ein bisschen besser lenken kann. Ansonsten, ja, ich bin vorsichtig optimistisch, ich sag mal, wir verlieren nicht, aber gewinnen ist was anderes. 1-1.
Also Flo tippt 1-1, das wäre auch mein Tipp gewesen, der ist jetzt natürlich dahin, muss ich was anderes tippen, aber so ist man als guter Gastgeber, überlässt man seinen Gästen das, was man gerne hätte. Spaß beiseite, also ihr habt es ja im Prinzip schon angesprochen, wo der erste FC Nürnberg seine Schwachstellen hat, wir dürfen gespannt sein, inwiefern sich personell noch was tun wird in dieser Woche. Ansonsten werdet ihr es natürlich auch hier bei uns erfahren, werden wir es für euch einschätzen, wen der erste FC Nürnberg da holt. Dürfen gespannt sein, wie das passiert. Ob Julia Kubo dann in der Mitte spielen wird, all das, da wissen wir dann am nächsten Samstag. Ich tippe, es hat beim Aufstieg gut geholfen. Ich gehe jetzt mal wieder auf 2-1-Tipps. Eigentlich wollte ich unentschieden tippen, aber ein bisschen Zweckoptimismus muss ja auch mal versprüht werden. Also erst der FC Nürnberg gewinnt 2-1. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen beiden Gästen, Florian Zenger von Club Fans United, für auch seine taktische und Statistik-Expertise, die er hier bei uns abgegeben hat. Bedanke mich bei Markus Schulz und bedanke mich natürlich auch bei allen Hörern. Hinweis sei noch gestattet, auf unsere Facebook-Seite Total Beklubbt einfach mal in die Facebook-Suchzeile eingeben und Gefällt mir drücken. Ansonsten folgt uns auf Twitter @totalbeklubbt, folgt natürlich auch den Kollegen von Club Fans United. Und abonniert den Podcast, sei es bei iTunes oder via Podcatcher, RSS-Feed oder was auch immer euch da beliebt. Abonniert uns, bewertet uns und dann freuen wir uns natürlich über zahlreiche Anregungen, Kritiken und Rezensionen. Das soll es für diese Woche erstmal mit der Rückschau gewesen sein. Das Gegnergespräch steht natürlich noch an. Außerdem kommt auch eine zweite Folge von Entenmanns Ecke mit Jakob Lexa und auch im Bundesliga-Special bei meinsportradio.de werden wir wieder zu hören sein. Also jede Menge Podcast-Action auch diese Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern mein Sportradio.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.